Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
So, herzlich willkommen bei Digital Chili, heute aus dem Bereich Microsoft, Copilot und AI News. Herzlich willkommen, Fabio. Schön, dass wir wieder mal.
Hallo.
Schön, dass wir wieder mal zum Sonntagabend zusammensitzen. Ich glaube, das letzte Mal war es Donnerstag. Donnerstag am
Mittwoch. Es war Abend, ja genau. Hi, Thorsten. Freut mich, hier zu sein.
Grüß dich. Schön, dass wir es auch noch relativ spontan heute geschafft haben, hier zusammenzusitzen. Das Kind wird gerade ins Bett geschafft bei mir. Deswegen sollte ich. Ja, Ruhe haben. Genau, das letzte Mal haben wir aufgenommen vor circa, ich glaube genau, exakt 17 Tagen ist es schon wieder her. Du hast vorhin gesagt, das war letzte Woche. Nicht ganz. wahrscheinlich kommt einem das so kurz vor, weil die, sage ich mal, die Dauer, die wir überbrückt haben quasi, extrem gespickt war mit vielen News. Extrem viel. Genau. Und ja, was ist denn eigentlich so passiert die letzte Zeit? Ich sag mal, das aus meiner Sicht Interessanteste vor dem eigentlichen Thema, was wir letzte Woche durchlebt haben, war ja kurz nach unserer Aufnahme, hat ja OpenAI sein neues ChatGPT oder GPT-Modell vorgestellt. Ich denke mal, damit hat ja alles angefangen. GPT 4.0, das kam, glaube ich, vor circa ungefähr 14 Tagen haben sie das veröffentlicht und hat auch mittlerweile die Wege mittlerweile in die Microsoft-Welten gefunden. Ne? Also zumindest im Background läuft es da schon.
Ja, genau, ist ja GA im Azure AI, ist ja allgemein verfügbar.
Genau, ich meine, du hast wahrscheinlich auch die OpenAI Keynote quasi geschaut, wo sie das veröffentlicht hatten.
Das Video.
Das fand ich ganz witzig. Also das hat so ein bisschen den Touch gehabt von so einer jugendlichen Variante von diesen Apple oder Microsoft Keynotes, wie sie sich da in diesem Büro dort quasi zusammengetroffen haben und sehr viel Energie damit verbracht haben, ihr neues GPT-Modell vorzustellen. Und auch aus meiner Sicht, für mich war das Spannendste war zu sehen, wie sie auf jeden Fall versucht haben, es so real wie möglich aussehen zu lassen, um im Nachhinein nicht diesen Eindruck zu erwecken, wie es Google damals mit dem Gemini gemacht hatte. Also kannst du dich erinnern, die hatten ja damals diese Entengeschichte mit diesen Multimodal-Geschichten vorgestellt. Im Nachhinein kam raus, dass das ja alles so ein bisschen voraufgenommen oder vortrainiert war, quasi diese ganzen Geschichten.
Ja, nicht zu Ende entwickelt. Ja, und das sieht man ja auch live, oder? Wenn man GPT-4o mit GPT-4 oder 3.5 vergleicht, im gleichen Prompt gleichzeitig laufen lässt. Ich glaube, Fabian hat das ja super getestet, hat einen coolen Post auf LinkedIn gemacht. Es ist schon der Wahnsinn, was die da rausgebracht haben. Also ich war wirklich da, ich kann mich noch erinnern, es war Montag oder Dienstagabend. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Microsoft, den ich kenne, hat das gepostet, GPT-4o. Ich habe gesagt, okay, guck mal rein. Sich das Video ist 20 Minuten, das ist okay, nicht irgendwie so 2 Stunden lang Keynote. Und dann gucke ich mir das an und mein Mund ging je länger, je mehr, immer weiter auf. Ich war so, Also was das Ding kann, das ist ja absolut next level. Es ist nicht vergleichbar mit dem, was bisher möglich war, mit der Geschwindigkeit von Text generieren und so weiter, dass er jetzt Bilder erkennen kann, dass er mit dir sprechen kann, du ihn unterbrechen kannst und so weiter. Also das ist schon, da kann sich der OpenAI ein Kränzchen binden, definitiv.
Ja, vor allen Dingen, also das Krasse war ja, also was wahrscheinlich alle, die haben ja alle so ein bisschen, die haben die Erwartungen ja quasi, wann es kommt, niedrig gehalten, für mich zumindest in dieser Vorstellung, weil ich dann dachte, okay, die haben das jetzt vorgestellt und es wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres irgendwie kommen und dann macht man abends einfach
das war schon da.
Es war da. Absolut gewesen. Ja. Und ja. Also das Krasseste ist ja tatsächlich die Geschwindigkeit. Ne? Die Geschwindigkeit, ja. Und aus meiner Sicht auch die, die stark verbesserte Qualität der Antworten. Also die ist aus meiner Sicht enorm besser. Und ich meine, du hast in deinem Post, in deinem News-Blog-Beitrag hast du es ja auch erwähnt, wie viel schneller das ist. Ne? Also im Durchschnitt 12-mal schneller als GPT-3.5. Bedeutet im Prinzip, GPT-3.5 kannst du ja, sollte man eigentlich gar nicht mehr benutzen. Nicht, zumindest
kannst
nicht.
Du üben.
Ja.
Also es ist eine Studie, die Microsoft gemacht hat. Die habe ich ja aus, also diese Information hat Satya Nadella, der CEO von Microsoft, in seiner Keynote in der Microsoft Build genannt. Auch hier natürlich keinen Einblick in die Daten und wie das erhoben wurde oder irgendwas, aber muss schon was dahinter stecken, wenn er das in einer Keynote bringt. Es ist schon faszinierend. Definitiv. Es ist schon faszinierend. Und ja, wie du sagst,
ist billiger,
das,
ne?
Das ist das, ja, billiger auch, von der Architektur her. Ja. Und dass es gleich live war, ich meine, in der Build war ja ein Teil davon oder etwas, was ich persönlich vermisst habe, sehr viele Funktionen, die da vorgestellt wurden, sind ja Preview, noch gar nicht verfügbar. Und OpenAI hat das eigentlich super vorgemacht. Also ich habe das hinten und vorne nicht erwartet, dieses GPT-4o. Das war dann plötzlich da, guck mal, und machen eine Demo. Da hast du schon gemerkt, dass sein da dann nicht so richtig funktioniert, aber das ist auch okay. Was ich einfach richtig geil gefunden habe, ist, dass wir haben ja, glaube ich, noch geschrieben zusammen. Ja. Hey, guck mal, das ist ja schon da. Ich kann es schon anwählen. Oh, okay. Das ging ja 0, nix. Wahrscheinlich während sie das Video aufgenommen haben, haben sie es hinter den Kulissen live geschaltet.
Genau.
Es war schon cool, das zu sehen.
Ja, aber das, was ich auch genial fand, ist, dass nach dem ersten Öffnen hat es mir direkt die Mac-Desktop-App angeboten gehabt und das finde ich schon genial. Also das irgendwie fühlt sich das noch nativer an. Ich hatte Fabian auch gesagt, das fühlt sich jetzt mehr wie Copilot an, indem ich quasi eine Desktop-App habe, wo ich mit einem Tastatur-Shortcut einfach GPT aufrufen kann und einfach Fragen stellen kann. Das habe ich schon die ganze Zeit, zum Beispiel jetzt mit DeepL Write mache ich das schon die ganze Zeit oder mit DeepL Übersetzung. Wenn ich Texte geschrieben habe, einfach mal schnell, ich glaube, Command CC und dann geht DeepL Write auf.
Genau.
Und das funktioniert jetzt auch mit ChatGPT. Und das ist schon sehr genial. Und hat mich wirklich so ein bisschen an diese Copilot-Geschichte erinnert, weil der auch irgendwie immer näher an mir dran war. So habe ich immer so das Gefühl zumindest, weil ich mache Teams auf, habe meinen Copilot drin. Ich mache Word auf, Outlook auf, überall habe ich meinen Copilot und ChatGPT war zumindest immer ein Fenster weit entfernt im Browser, sag ich mal.
Ja, da habe ich zwei Gedanken dazu. Also das erste ist bei mir genau gleich. Also ich nutze ChatGPT übrigens nicht, also ich habe keinen Account, noch keine Premium-Lizenz, weil ich wirklich ein Copilot-Kind bin. Das ist bei mir sofort da, wie du sagst, Word, Teams, Excel, ich kann es sofort nutzen. Es hilft mir sofort. Und der andere Gedanke, der mir gekommen ist mit dieser Desktop-App, auch da wieder der Vergleich zu Microsoft. In den USA gibt es ja diese Copilot in Windows-App. Das heißt, du hast eine Desktop-App von Copilot. Ja. Du hast ja auch in diesen neuen Surfaces hast ja die Copilot-Taste. Die ist aber in Europa, also zumindest in Deutschland oder Schweiz, noch nicht angekommen. OpenAI, das ist jetzt da. Und wie du so richtig sagst, das ist jetzt näher bei mir, als wenn ich Browser öffnen muss, URL eingeben oder auf Favorit klicken und so weiter. Da macht OpenAI schon einen guten Job, muss ich sagen. Und ich erhoffe mir ja, dass es dieses GPT-4o auch in den Copilot kommt, weil je länger, je mehr reizt es mich dann auch mal einen GPT-Account zu machen, also einen ChatGPT-Account zu machen, damit ich dieses 4o nutzen kann. Ich habe gerade heute verwendet, um einen Text ins Englische zu übersetzen. Das war ein Blogbeitrag, glaube ich. Das waren keine Ahnung, wie viele Wörter. Zack, bumm, touch, das Ding war da. Es ist Wahnsinn.
Wo hast du das aber benutzt, wenn du ChatGPT nicht benutzt? Also hast du
in ChatGPT. Ich habe ChatGPT, ich habe mich mit meinem Google-Account angemeldet.
Ah, okay.
Da kannst du ja. Und dann habe ich wirklich das 4o gemacht, weil ich wollte es wirklich mal austesten. Es hat mich irgendwie doch ein bisschen gereizt. Und ich muss schon sagen, ist schon.
ChatGPT
hat schon was.
Ah, okay, das war ja auch eine. ChatGPT kann man ja jetzt auch ohne Registrierung benutzen, oder? Habe ich das?
Ich glaube, du konntest dich schon immer mit Google oder Facebook.
Okay, okay.
Also Google sicher. Google ist mit einem Google-Account. Also nee, in dem Sinne habe ich den Account.
Ja.
Das konntest du, glaube ich, schon immer, wenn ich mich nicht täusche.
Sharecard, nee, registrieren muss man sich, glaube ich, aber auch mit du kannst natürlich mit Google oder mit ja. Microsoft-Konto anmelden.
Genau.
Genau.
Die, ja, dann nimmt er einfach deine Daten von diesem Account, oder?
Ja. Ich habe mal gerade Spaß und habe mal Copilot aufgemacht und dann wollte mal lunchen, ob da vielleicht schon irgendwie GPT-4o angekommen ist, aber das ist immer noch GPT-4-Turbo.
Nee, da war ja auch kein Klartext von Microsoft in der Bild-Konferenz. Ich habe mir das schon auch erhofft, oder, dass sie sagen, nee, GPT-4o kommt in den Copilot. Sie haben ja eben gesagt, dass es in Azure AI kommt, also sprich für die Verwendung von Modellen für die Entwickler, wenn es darum geht, eigene Co-Piloten zu bauen, dann kann man es verwenden. Aber es ist noch nicht nativ drin. Und es wird getuschelt und gemunkelt und wahrscheinlich erwarten es alle, aber niemand weiß, wann es kommt. Und ob es kommt, weiß es niemand. Wir gehen davon aus. Aber vor allem, wann es kommt, das wissen wir nicht.
Okay, um das mal klarzustellen. Also im Azure ist es schon drin? Da war es ja auch
direkt. Azure AI, genau.
Da war es auch direkt drin. Also wir haben die Woche schon mal unsere Demo-Umgebungen, die wir quasi für Kunden, die wir für Kundenpräsentationen etc. benutzen, da haben wir es schon mal umgestellt. Da kannst du es schon benutzen und es fühlt sich genauso an wie im ChatGPT. Das ist mega. Aber im Copilot ist es nicht drin. Also weder im Copilot Web und noch im Copilot Arbeitet. Copilot Arbeit, also im Copilot
for Copilot M365.
Ja, genau. Da haben wir immer noch die 3.5. Ne? Also das ist...
Nein, die 4.
Sicher?
Die 4, ja. Wurde vor knapp 2 Monaten, wurde es so umgerüstet.
Okay. Aber auch da merkt man natürlich schon krasse Unterschiede. Ne? Also ich hatte die Woche zu Fabian gesagt, wenn das GPT-4o in dem Copilot for M365 ankommen wird, dann ist das ein absoluter Gamechanger. Also dann wird das einiges verändern, weil, ich sag mal, ich bin so ehrlich bin ich. Es ist schon, man muss schon sehr genau prompten, um genau die Dinge zu bekommen, die man möchte im Copilot vor allem 365. Es ist alles möglich, wenn man sehr, sehr viel Zeit und aber zumindest eine Qualität in dem Prompting verwendet. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt quasi gemacht hatte. Also ich hatte die Woche mal spaßenshalber einfach versucht, was hatte ich denn versucht? Ja, ich hatte versucht, ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Und ehe ich ihn da quasi darauf gebracht habe, also da muss man schon im Lösungsmodus denken und sagen, okay, Inhaltsverzeichnis habe ich verstanden, kannst du nicht, aber leg mir doch bitte die Überschriften an in meinem Text und leg mir Unterüberschriften an. Und das ist schon, ich sag mal, da ist ChatGPT fühlt sich da so ein bisschen intelligenter an, wenn man das verwendet.
Ja gut, aber diese Thematik hatten wir ja schon vorher, bevor GPT-4o. Ja. Und meine Antwort ist immer einfach, ist immer die gleiche. ChatGPT ist natürlich viel, viel schlanker, weil es ist natürlich nicht in deinen Tools integriert, das hat nicht diese robuste Security-Konfiguration im Hintergrund mit Datenschutz, Übernahme von Benutzerberechtigungen und so weiter. Das Copilot ist natürlich schon schwerfälliger. Das muss man schon auch anerkennen. Und mit GPT-4o nimmt das natürlich nochmals eine ganz andere Dimension an, definitiv. Und ich sehe es wie du. Wenn GPT-4o in Copilot ankommt, dann ist es ein absoluter Gamechanger. Begonnen mit der Desktop-Applikation, über dann eben die Voice Recognition, über die Image oder Object Recognition, dass er da plötzlich Fotos und Videos und geteilte Bildschirme lesen kann oder analysieren kann. Das wurde ja auch in der Microsoft Build ein bisschen gezeigt, oder? Ja, wir sind da in Entwicklung, dass er geteilte Bildschirme analysieren kann und darauf mit dir interagieren kann und so. Ja, ist ja schön und gut, wenn es in Entwicklung ist. Bei OpenAI ist es schon live. Also.
Naja, gut. Na gut, live ist es noch nicht. Ne? Also das Bildschirmteilen etc. ist noch nicht live.
Nee, aber dass du mit 4o natürlich kannst ein Foto oder ein Video machen und sagen, nee, guck dir diese Flasche an, sag mir irgendwie diese Verpackung von, keine Ahnung, Eierspätzle, sag mir, wie viel Kalorien und so weiter, dass es drin hat und so, das geht ja.
Ja, stimmt. Weil ich hatte mir, das ich hatte mir auch, man muss mal sagen, bei der Vorstellung von ChatGPT 4.0 oder GPT 4.0 von OpenAI hatten sie ja diese sensationelle Demo gezeigt, wo sie einfach quasi dem ChatGPT was gezeigt haben und er darauf reagiert hat in Echtzeit.
Genau.
Und auch mit Bildschirmteilen etc. Also das sind ja aus meiner Sicht wirklich so Game-Changer-Geschichten. Und der erste Gedanke damit, der wahrscheinlich allen durch den Kopf ging, okay, in Europa werden wir das so schnell nicht sehen.
Der ist schon da. Und es ist schon da.
Ja, es ist technologisch da. Ich bin sehr gespannt. Also gerade, das kann ich dir definitiv sagen, in deutschen Firmen beispielsweise, wird so eine Technologie so schnell keinen Weg finden.
Ja, wegen Datenschutz, DSGVO.
Genau, also wenn du...
Das ist natürlich ein Riesenthema, ja.
Also zumindest sage ich mal, diese, ich teile dir meinen Bildschirm und schau mir doch mal über die Schulter beim Coden oder was auch immer, da wirst du ein bisschen drauf warten müssen. Und ich habe da, zu Fabian habe ich letzte Woche gesagt, ich glaube daran, dass Technologie sich seinen Weg sucht. Das heißt, die Anwender sehen ja diese Möglichkeiten und es wird noch sehr viel schneller zu einer Schatten-KI oder Schatten-IT führen als bisher. Weil das sind ja wirklich, das sind ja Sachen, die bringen dich ja so schnell voran. Stell dir vor, wenn du einen ganzen Tag jemanden hast, der im Büro sitzt und den ganzen Tag Excel-Tabellen schreiben muss. Und du kannst quasi während deiner Arbeit fragen, hey, kannst du mal mit draufschauen? Ich habe in der Formel irgendein Problem, kannst du mir vielleicht mal helfen? Wie würdest du da rangehen? Und das ist einfach absolut game-changing aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Das mit der Schattenablage würde ich jetzt mal in Frage stellen, je nachdem, wo die Daten gespeichert werden, ob sie gespeichert werden. Muss ja nicht zwingend sein. Muss nicht, also ich sehe, was du meinst, absolut, aber und das ist ja der Unterschied zu OpenAI, oder? Mit dieser Governance und Compliance, die da mitgeliefert wird mit dem Copilot nativ, hast du da gewisse Governance-Punkte bereits gelöst, bevor du es irgendwas machen musstest. Wir müssen eh mal schauen, wie sich das entwickelt und wann GPT-4o überhaupt in den Copilot kommt. Und vorerst ist es in Schweizerdeutsch sagen wir Wehrweisle. Wehrweisle. Man guckt ein bisschen in die Kristallkugel und überlegt sich, ja, was könnte sein? Und das ist da, in Deutsch ist der Konjunktiv. Genau.
Okay.
Ich sage immer, wenn mein Onkel eine Frau wäre, wäre es meine Tante.
Was, wenn dein Onkel eine Frau wäre, wäre es deine Tante? Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Sorry, ich musste kurz nachdenken. Genau. Aber es ist ja Sonntag.
Bist du nicht so stark im Konjunktiv?
Ja, ich habe tatsächlich nebenbei gerade gelesen. Ich bin nochmal ganz kurz hier ich habe ja meinen Daily AI Delivery Typ. Das ist ja mein Geschäftspartner. Der postet ja jeden Tag sehr, sehr wertvolle KI-News.
Wirklich. Das macht er.
Der hatte die Woche einen Post rausgehauen. Ich dachte erst, das hat irgendwas mit der Apokalypse zu tun gehabt, aber er hat versucht, so ein bisschen den Spagat zu diesem Kontextwindow von GPT hinzubekommen. Und hat mal so ein Was-wäre-wenn-Post gemacht. Was wäre, wenn Copilot vor M365 heute schon mit GPT 4 Turbo oder GPT 4o umgestellt wäre? Dadurch würde sich ja das Kontextfenster auf 128.000 Token erweitern, hat er geschrieben. Und das würde bedeuten, dass wir auf einmal in Copilot diese ganzen tollen Sachen machen könnten, wie große Dokumente verarbeiten, mehr als 3 Dokumente gleichzeitig verarbeiten, viel, viel tieferen Zugriff auf so History-Daten hättest und. Also das vielleicht nochmal so als Ergänzung zu dem Thema, warum das so game-changing wäre. Weil ich sag mal, diese Verarbeitung von maximal 20 Seiten, das kennst du ja von Copilot, ne? Das ist halt schon ein Riesenproblem aktuell.
Ja, und auch die anderen Limitationen, die wir kennen, wie es sich in einer PowerPoint verhält.
Genau.
Wie es sich mit Übersetzungen verhält und so weiter. Also das sind ja Limitationen, die bekannt sind.
Ja.
Und ja, bin ich voll bei dir. Auch deshalb, auch unter diesem Aspekt, Game-Changing Model für Copilot, wenn es dann mal kommt.
Genau, apropos, wenn es dann mal kommt, da gab es ja die Woche dann auch, wie gesagt, die Microsoft Build, die ist jetzt relativ frisch von glaube, Montag ging es los. Da war ja bei uns hier Pfingsten. Ich weiß nicht, was gibt es eine Schweiz?
Ja, ja, Pfingsten, ja. Pfingstenmontag.
Genau. Aber bei den in Amerika scheint es keinen Pfingsten zu geben. Und da kenne ich mich.
Haben dafür Thanksgiving, was wir nicht haben.
Aber Thanksgiving war ja am, warte mal, das ist der 31.10., oder? Nee, Quatsch, das war Halloween.
November oder Anfang Dezember. Okay. Irgendwann dann ist Thanksgiving.
Okay. Genau, das heißt, die haben Montag schon angefangen und haben ja Montag ihre Microsoft-Bild-Konferenz eingeleitet. Die Microsoft-Bild-Konferenz, willst du das mal kurz erklären, was das ist?
Ja, es gibt ja zwei große Konferenzen von Microsoft. Die eine ist die Microsoft Ignite, die richtet sich vor allem an Partner und Endkunden. Und da gibt es die Microsoft Build, die richtet sich insbesondere an Entwickler und Pro-Coder, also Leute, die wirklich codieren, programmieren etc. Also die Techies unter uns. Und die diese Events sind so aufgebaut, da ist eben ein erster Tag, der ist so ein bisschen private. Also da gibt's Journalisten, ausgewählte Partner, Leute, die da reingucken dürfen, die sich da registrieren dürfen. Und da kommt so das wichtigste Announcement. Bei der Build war es jetzt der Copilot PC. War es an diesem Montag, glaube ich. Und am Dienstag hat dann die eigentliche Build begonnen für die, ja, für alle, also für die Öffentlichkeit. Da konnte man in Seattle sein oder online. Ich war natürlich online. Ist nicht ganz günstig, da nach Seattle reisen zu können. Und da kam eben die Keynote von Satya. Und was man dann in diesen Events hat, ist, man hat verschiedene Breakout-Sessions. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 pro Uhrzeit. Die dauern meistens so eine Stunde. Und da kannst du dich, insbesondere online, kannst du dir das eigentlich auswählen, bei welcher Session du dabei sein möchtest. Und die sind ja meistens in der Nacht. Also die beginnen in den USA morgens um 8 oder 9. Bei uns ist das 5 oder 6 Uhr abends. Und ich war da wirklich am Dienstag und auch am Mittwoch war ich bis 12.30 Uhr, 1 Uhr wach und habe mir die verschiedenen Sessions angeguckt, die mich interessiert haben. Ich bin ja jemand, ich kann nicht programmieren, ich kann nicht coden. Deshalb habe ich mir die Sessions ausgesucht, wo es nicht ums Coden geht. Da habe ich ein bisschen gemogelt. Aber was eben auch noch wichtig ist bei beiden Konferenzen, sowohl Ignite als auch Build, da gibt es das sogenannte Book of News. Das wird eigentlich am eben diesem zweiten Tag, also respektive am ersten Tag für die Öffentlichkeit, nach der Keynote wird dieses Book of News veröffentlicht. Da sind alle Feature-Updates, alle Ankündigungen drin mit Verlinkung zu den Breakout-Sessions, mit Verlinkung zu dem Blog in der Microsoft-Community und so weiter. Also man kann sich das dort auch reinziehen, ist aber auch ein bisschen limitiert. Also wenn man in die Sessions geht, hat man natürlich direkt Einblicke, Demo, geht ein bisschen tiefer, als wenn man nur das Book of News liest. Aber so sind die zwei Konferenzen oder jetzt in dem Fall die Build, die letzte Woche war, aufgebaut.
Ja, ja, sehr cool. Die Build, ich hatte die Build ja, ich war ja mal professioneller Coder, sage ich mal. Ich habe ja irgendwann, ich glaube 2005 bin ich so in dieses Coding abgerutscht während des Studiums und bin dann ja, mein erster Job war ja damals auch so ein klassischer SharePoint-Developer-Job. Also heute kann ich es gar nicht mehr so richtig verstehen. Also wir haben uns damals total gefreut, wie eine neue .NET-Version vorgestellt wurde, ne? Und was da für neue API-Module eingebaut wurden und was das jetzt kann. Und haben uns immer geärgert, dass, weil wir ja SharePoint-Developer waren und immer mit älteren .NET-Versionen quasi arbeiten mussten. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen mit diesen ganzen Coding-Geschichten, aber die Build, also richtig fühlt sich nicht so sehr an wie krass Coding-Konferenzen. Also die haben sehr viel, die haben auch echt viele Sachen jetzt gemischt mittlerweile. Ne? Also diese ganzen SharePoint, ja, Copilot-Sachen, ja, die da vorgestellt wurden.
Ja, es geht. Also SharePoint Embedded ist ja zum Beispiel Coding. Also obwohl das SharePoint ist, ist das eine Entwicklerplattform. Mir kam es vor, es waren, glaube ich, 5 oder 6 Sessions, die gleichzeitig stattgefunden haben. Und immer eine davon war No-Code. So war die Aufteilung. Also ja, die Mischung war da. Also es war keine reine Entwicklerkonferenz. Sie haben auch, ich sage jetzt mal vielleicht, Administratoren, gute Endanwender oder Key-User angesprochen. Ja, also ich fand es jetzt nicht, also so habe ich es empfunden. Und ich habe mich natürlich, es gab auch Zeiten, wo es keine No-Code-Session gab. Mhm. Also ich hatte tatsächlich auch mal irgendwo eine Lücke von irgendwie 45, 60 Minuten. Aber eben, das, also ich meine, wenn wir über diese No-Code-Sessions sprechen, dann sprechen wir über, was war neu in Copilot Studio.
Ja.
Oder was war nicht? Ich muss noch nachschauen, welche Sessions ich genau dabei war. Oder eben Create Your Copilot in SharePoint. Das ist ja auch entwickeln, nur ist das No-Code-Entwickeln wegen der Technologie, wegen Copilot Studio vor allem. Der Team Copilot habe ich natürlich besucht. Da ging es auch weniger ums Codieren, sondern das ist ja eine Erweiterung von Copilot für Microsoft 365. Und der Rest war wirklich so Azure AI Studio, C++ und so weiter. Also der Visual Studio, Teams Toolkit, wo du ja Extensions machen kannst. Das waren dann die anderen Sessions, wo es dann wirklich ums Entwickeln ging.
Ja, ja. Wie fandest du diese Copilot plus PC-Geschichte? Das ist ja das, was am Montag quasi so veröffentlicht wurde. Also, weil ich bin Dienstag mit der Bild eingestiegen und da war das ja früh quasi am Dienstag schon dann in den News announced, dass diese Copilot plus PC quasi veröffentlicht wurde. Ich hatte es gesehen, ich fand es sehr, sehr witzig. Also witzig im Sinne von amüsant, weil ich habe diese Keynote gesehen, wo Satya Nadella das vorgestellt hat und dann kam diese ganz, ganz vielen Buzzwords, die da eingeblendet wurden. Und dann war auch einmal, hey, schneller als das neueste MacBook Air, ne, M3. Das fand ich sehr witzig. Und dachte, aha, okay. Also ist so ein Stück weit, auch wir wollen ein bisschen aufholen, dass wir zumindest diesen Hardware-Markt für uns wieder ein Stück zurückholen.
Ich muss mich hier ein bisschen outen. Ich habe das tatsächlich aus zwei Gründen nicht ganz so stark verfolgt. Ich habe es überflogen. Was ich gesehen habe, es gibt ja eine neue Art von CPU oder Prozessor in dem Sinne, so wie ich es verstanden habe.
Diese Snapdragon-Prozessoren.
Ja, genau. Also irgendwie sowas. Ich habe es aus zwei Gründen nicht wirklich mitgeschnitten. Grund Nummer eins. Die Historie hat gezeigt, wenn eine neue Hardware-Technologie auf den Markt kommt, dann hat die zu Beginn meist Kinderkrankheiten und funktioniert nicht so, wie sie sein sollte. Deshalb hat sich meine Begeisterung ein bisschen in Grenzen gehalten. Punkt Nummer zwei. Ich habe mir vor einem Monat das Surface Studio 2 zugetan mit 64 GB Arbeitsprozessor. Das ist so eine verdammte Maschine. Ich bin so begeistert von diesem Teil. Ich habe gar kein Interesse an anderen PCs aktuell, weil ich einfach sagen muss, nee, ich bin so zufrieden mit diesem Surface Studio, das ist echt so eine Maschine. Wieso sollte ich mir jetzt was anderes angucken? Also da hat mich die Copilot-Taste im neuen Surface Pro und Surface Laptop mehr begeistert als jetzt dieses Copilot plus PC. Ich glaube, das wird sich doch zeigen müssen. Und der Claim, dass es schneller als das MacBook Pro 3 oder wie auch immer das heißt, ist, gefährlich. In der Theorie vielleicht, aber eben. Neue Technologie, neue Prozessoren. Lass es erstmal die Praxis entscheiden.
Ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten bei dem Thema. Weil ich zum einen habe ich das ich habe zumindest das Gefühl, wir hatten die Woche schon einige Diskussionen mit ein paar Kollegen und so, ob das jetzt, ob das so richtig für Business gemeint war oder ob das eher für Consumer ist. Und
Gaming.
Genau. Und das, was ich hier sehe, ist Endanwender. Also gerade Lenovo beispielsweise, ne, die haben ja ihre Pro-Serien und die haben halt eben diese Geschichten für Endanwender. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Yoga-Gerät von Lenovo. Und da sind die Prozessoren drin. Und dann kommt noch dazu, dass ich bin total geschockt, das ist ja so ein ARM-Prozessor. Und im Prinzip ist es so, dass die MacBooks, die aktuell mit ihrem eigenen Prozessor, also diese M1 bis M4 mittlerweile, sind ja auch quasi in dem Sinne, wird mich wahrscheinlich jeder schlagen, aber das sind ja auch, glaube ich, so ARM-Prozessoren. Also Apple hat es für mich schon mal bewiesen, dass es funktioniert. Ne? Also diese Teile, diese Prozessoren von Apple sind einfach sehr viel besser und schneller in meiner Wahrnehmung als diese Intel-Prozessoren, die ich in der Vergangenheit hatte. Warum das bei Apple ja immer so gut funktioniert hat, ist eben diese Kombination aus Hardware und Software, siehe iPhone. Ne? Also die, das hat halt immer gematcht. Hardware und Software, wenn das gemeinsam einwandfrei funktioniert, dann, ja, dann ist es halt ein Dreamteam. Und das hat Microsoft in der Vergangenheit leider nicht so toll unter Beweis gestellt. Weißt du, du hast jetzt dieses Surface Studio. Da habe ich auch Gutes drüber gehört gehabt. Meine bisherigen Erfahrungen mit Microsoft Hardware waren eher so durchmischt. Ne? Also ich würde jetzt eher nicht mehr zu einem Microsoft Hardware greifen.
Also mittlerweile mit diesem Copilot plus PC gehen sie wahrscheinlich genau diesen Weg, den du jetzt angesprochen hast. Software und Hardware zu kombinieren und um vielleicht um die Schlaufe noch fertig zu machen. Ich hatte 3 Jahre lang ein Surface Pro 7. Top. Nie Probleme, super schnell. Was war es, glaube ich, 16 Giga Prozessor. Jetzt habe ich eben 64 Giga Prozessor, weil ich ja selber Videos schneide und so. Und ich habe mein Geschäfts-PC ist ein Lenovo ThinkPad, also auch mit 32 Giga Prozessor. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Intel i5 oder i7 ist. Aber auf jeden Fall Videos bearbeiten, Katastrophe. Mit dem Pro 7 bin ich natürlich auch an die Grenzen gestoßen. Deshalb habe ich mich für das Studio 2 und für die 64 Giga Prozessor entschieden. Und du siehst auch nur schon beim Einrichten dieses Windows 11, dieses M365, dieses Copilot, das ist schon da, auch im Studio 2. Und das wurde ja im November letztes Jahr, wurde das ja auf den Markt gebracht, also das Studio 2. Das erste Studio, das gibt's ja auch schon seit 2-3 Jahren. Und die Software hier, wirklich super. Wirklich, wirklich super. Es ist ein bisschen eine andere Erfahrung als beim Pro 7, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb, ich scheue mich dann eher davor, auf HP oder Lenovo oder sonst was zu setzen, weil ich eben genau sehe, dass Microsoft einen ähnlichen Weg geht wie Apple. Also jetzt, ich sehe es, weil du jetzt gesagt hast, ich sehe einfach, dass sie brutale Fortschritte machen, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Das Einzige, was ich halt aus dem Business-Umfeld kenne, ist, wenn du dann ein Support-Ticket bei Microsoft eröffnen musst. Das funktioniert ja mehr schlecht als recht, so wie ich das beiläufig mitbekommen habe. Ich habe es selbst nicht erlebt. Aber das ist, glaube ich, der einzige Issue.
Ich hatte so ein Surface-Gerät und da kann man mal abkürzen, da war ich nicht so zufrieden mit dem Service. aber gut, haben wahrscheinlich andere Hersteller auch diese Probleme, sage ich mal. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Auf der anderen Seite musst du bei Apple quasi nach einem Jahr, hast du nur ein Jahr Garantie auf die Geräte am Ende. Ne? Und, ja, nee, also ja, wenn es schon die neue Version ist, die du da hast, wunderbar, cool. Ich hatte tatsächlich das Surface Studio. Ich fand das damals, ich hatte das bei Microsoft.
Das hat gebuggt.
Ja, es hat sogar mechanisch, glaube ich, gebuggt, hatte ich gelesen, aber... Mhm.
Ja, es wurde zu heiß, diese ganze Ding da drunter wurde zu heiß und so.
Ja, okay. Ja. Ich hatte das einmal in der Hand und fand das Konzept absolut genial. Und hatte dann damals bei Microsoft gesagt, ich möchte es gerne mal testen und irgendwie habe ich so ein, liegt vielleicht an mir, aber irgendwie kriege ich, wenn ich sage, ich finde es cool, ich würde es gerne mal testen, dann bietet mir auf so einer Messe immer jemand an, hey, cool, gar kein Problem. Wir schicken dir eine Teststellung raus und wenn du die magst, dann behalt sie danach, also kauf sie. Oder wenn nicht, schick sie zurück. Ja, hab ich gesagt, mega cool, schick mal her. Habe ich nie gekriegt. Und das Witzige ist...
Ah, die lieben wir.
Da vielleicht mal ein Shoutout. Wir sind bestimmt, wenn wir den Podcast jetzt öfters machen, dann vielleicht auf der Suche nach Sponsoren. Shoutout an Poli. Die habe ich nämlich vor 14 Tagen in Wiesbaden getroffen. Und witzigerweise fand ich den, die haben ganz, ganz geile Earbuds quasi dort ausgestellt. Ich fand das Konzept sehr geil. Das sind quasi wie diese Apple-Geschichten, die sehen genauso aus wie diese Apple Earpods. Nur, dass du eben in dem Case dazu oben ein Display drauf hast. Und da hatten sie mich gecatcht, da ist ein Display drauf.
Und so ein Touchpad, dass du nicht sehen kannst. Wenn du sie im Ohr drin hast.
Genau, du hast sie im Ohr dran. Du kannst aber, nee, Quatsch, das Display ist ja auf dem Ladecase. Und darüber kannst du einige Sachen steuern. Und das Konzept fand ich sehr cool. Und da sagt mir der Kollege von Poli, ja, ist ja gar kein Problem. Schick mir dir eine Teststellung zu. Und dann hab ich gesagt, lass mich in Ruhe mit Teststellung. Ich krieg die eh nie. Doch, auf jeden Fall.
Und, ja, hast du heute wahrscheinlich noch nicht gekriegt.
Nein, es ist jetzt 14 Tage her.
Was für eine Überraschung.
Ich hatte jetzt witzigerweise von HP, weil Poli ist ja HP mittlerweile, hatte ich jetzt einen Anruf bekommen. Ja, meine Kollegen haben mir geschrieben, ich soll sie anrufen, weil sie für ihr Unternehmen irgendwie, die haben wahrscheinlich gedacht, die können jetzt 1000 Stück ausrollen bei unserem Unternehmen. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ich hatte mich für eine Teststellung, hatte ich mich interessiert. Also was heißt interessiert? Mir wurde es angeboten.
Ja, ja.
Und naja, da war sie ganz verwirrt. Sowas würden sie nicht tun. Sowas machen die nicht. Und, ja, also vielleicht so als Tipp, wenn irgendjemand eine Teststellung angeboten bekommt, lacht denjenigen bitte einfach aus und geht. Nee, Quatsch. Damit Teststellung. Ansonsten hätte ich heute vielleicht sogar ein Microsoft-Gerät. Ich bin dann immer gegangen und habe mir dann die Apple-Pendants gekauft davon. Nee. Ja, cool.
Wir machen einen Podcast über Microsoft Copilot und du schwärmst von Apple.
Nee, ich habe gerade von Poli, geschwärmt.
Dass er dir eine super Teststellung zugestellt hat.
Ja, genau. Also, genau. Mal schauen. Aber
was waren denn deine Takeaways von der Microsoft Build?
Ich war total überrascht, weil ich sag mal, das für uns, ich sag mal, spannendste Tool von dieser Copilot-Umgebung oder Power-Plattform-Umgebung ist ja Copilot Studio für uns gewesen. Mhm. Also ein bisschen für die, sag ich mal, für die mehr aus Copilot herausholen wollen, ne? Die Datenquellen anbinden wollen und eventuell auch einfach das so ein bisschen feintunen wollen, was auch immer man da machen kann mit Copilot Studio. Da waren wir immer ein bisschen vorsichtig, sage ich mal, wenn wir in Richtung Kunden gegangen sind, weil auf der Roadmap stand ja bisher, und das hast du letzte Woche, glaube ich, erst rausgesucht, Veröffentlichung Dezember 24. Das stand bisher bei Copilot Studio auf der Roadmap. Und dann gab es jetzt auf einmal am Dienstag die Bekanntgabe, hey, hier übrigens, das ist das neue Copilot Studio. Übrigens, wir haben die Oberfläche mal komplett gepimpt. Das sieht alles anders aus. Vergesst nicht, was ihr gestern gesehen habt. Heute ist das. Und wenn ihr es benutzen wollt, im Übrigen General Availability heute. Dann dachte ich, what the fuck? Ja, also ich weiß nicht, ob das Gleiche ist, was ich gesehen hatte bisher in der Roadmap. Aber das fand ich schon, nicht schlecht.
Also die Bedienoberfläche, die ist General Available. Aber es sind immer noch viele Funktionen, die noch im Preview sind. Auch die Lizenzthematik ist ja noch nicht geklärt. Also selbst wenn du heute auf die Oberfläche gehst, ein Copilot 365 erweitern willst, dann kriegst du dort immer noch die Meldung, hey, wenn du Premium-Konnektoren hast, dann wird sich die Lizenz bald ändern. Klicke hier für weitere Informationen und du kommst auf irgendeine Learn-Dokumentation. Okay. Und du hast auch die ganzen Templates, die da bereitgestellt sind. Das drei Viertel davon ist noch grau schraffiert und nicht verfügbar oder coming soon.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber bisher, also General Availability oder General Available heißt ja für mich, ich kann es benutzen bei Kunden. Rein theoretisch, sage ich mal.
Ja, die neue Bedienoberfläche schon, ja. Es ist ja auch einfacher. Also du kannst mit Prompting kannst du einen Copilot erstellen. Das konntest du vorher nicht. Du kannst Action, Wissensdaten, Trigger kannst du ohne Code einfach mit ein paar Klicks hinzufügen. Konntest du vorher nicht. Also ich sage jetzt mal, die ganze Umsetzung, die ist GA, also die ist allgemein verfügbar. Aber die Inhalte wie eben Templates, die Inhalte wie die Extensibility von M365 Copilot, die Lizenzierungsgeschichte, das ist alles noch im Preview oder offen. Es ist, wie soll ich sagen, also Copilot Studio finde ich absolut genial. Also das ist, glaube ich, der große, große Use Case für ganz, ganz viele Unternehmen. Man ist nett und schön, der Copilot von Microsoft 365, dass er in Teams, SharePoint, Word, Excel etc. drin ist. Aber die meisten Unternehmen haben ja ein ERP, die haben ja ein HR-Tool, die haben irgendein CRM im Einsatz. Und dort liegt die Wertschöpfung. Nicht im PowerPoint, nicht im Word, nicht im Excel. Und spannend wird es ja, wenn ich Copilot dann nutzen kann, wenn es um meine wertschöpfenden Daten geht. Und dafür ist Copilot Studio natürlich genial. Die ganzen Connectors, die sind, glaube ich, jetzt auch GA. also gut, die waren es vorher schon, aber was für Aktionen du ausführen kannst,
die sind noch im Preview, habe ich gesehen.
Eben, nee, das muss ich noch nachtesten. Sind die noch im Preview?
Also zumindest steht das zumindest sagt das Book of News, ne?
Ja,
das
eben.
Ist, siehst du. Dass sie noch in
das, das ist wirklich was, ich habe das eingangs erwähnt, dass ich das, was ich in einer Microsoft Build-Konferenz sehr, sehr stark vermisst habe, sehr viele coole Ankündigungen, wirklich. Aber 3/4 davon ist im Preview oder noch in Entwicklung oder im Limited Preview. Und das ist halt einfach, das hat einen riesen Impact auf Funktionalität A und B auf Planbarkeit. Oder du sprichst es an, ja, kann ich damit zu den Kunden gehen?
Ja. Es ist schwierig, also wenn du...
Du kannst, aber du hast einfach ein riesen Wartungsrisiko.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Dinge eben auch noch komplett nochmal ändern können, ist eben noch da. Ja, ne?
Also, das meine ich mit Wartungsrisiko.
Ja, genau.
Du lernst etwas und du dokumentierst das und dann sieht es morgens schon wieder komplett anders aus und musst dich neu reinfuchsen und neu dokumentieren.
Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum so viele Unternehmen da draußen aktuell auch auf diese Chat with your own data Geschichten setzen. Ne? Also diese Azure Chats, die du da ausrollen kannst, und das ist halt, Azure AI funktioniert halt aktuell sehr gut. Ne? Damit kannst du arbeiten. Und diese ganze Copilot Studio Geschichte, die ist sehr genial und die wird auch genial werden und ist vermutlich für all diese Unternehmen da draußen essentiell, die heute schon so eine Power-Plattform-Strategie haben. Also wer heute schon quasi sein Unternehmen mit Power-Plattform und Co. aufbaut, der wird sowas auch nutzen, weil ich sag mal, Copilot Studio und diese ganzen Geschichten ist ja auch eine Lizenzthematik. Ne? Es ist ja nicht unbedingt günstig und wer heute schon diesen Anführungszeichen, diesen sauren Apfel quasi gebissen hat und mit Power-Plattform unterwegs, vielleicht auch mit Premium-Konnektoren und solchen Geschichten, der ist ein Stück weit gewohnt. Ne? Für den werden das coole Geschichten werden. Aber für viele da draußen ist es vielleicht nicht die erste Wahl.
Aktuell nicht, nein. Aktuell, also ich hatte auch gerade letztens einen Kunden, der hatte zwei Use Cases. Eine Datenbank, wo er gerne einen Chatbot oder einen Co-Pilot machen wollte. Und der zweite Use Case war sonst noch was. Und da war ja auch die Thematik, ja, auf welche Technologie setzen wir? Setzen wir auf Azure OpenAI? Oder setzen wir auf Co-Pilot Studio? Und beide Use Cases könnte Co-Pilot Studio abdecken, könnte. Aber es ist einfach noch nicht reliable. Ich denke immer an das MVP, an das Minimum Viable Product, das eine Lösung mitbringen soll. Es muss funktional sein, es muss verlässlich sein, die User müssen es akzeptieren und es soll noch einigermaßen hübsch aussehen. Und gerade beim Punkt Reliable, also bei der Verlässlichkeit, habe ich ganz, ganz große Fragezeichen, wenn ich ein Produkt mit Copilot Studio entwickeln möchte. Dass es so weit kommen wird und dass es verlässlich wird, das stelle ich absolut außer Frage. Dass es viele Lösungen besser abbilden würde wie Azure AI Studio mit weniger Aufwand, kosteneffizienteres Vorgehen, stelle ich absolut nicht in Frage. Aber heute ist es noch nicht so weit, weil eben die Functionalities, die Funktionen oder viele davon noch im Preview sind. Und was mich einfach besonders stört, nach wie vor, das sind diese Lizenzen. Dasselbe ist auch beim 365 Copilot. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum Copilot im SharePoint Premium lizenziert ist und warum Copilot im Planner im Project lizenziert ist. Das sind zwei M365 Tools, die gehören in den M365 Copilot. Und dasselbe beim Copilot Studio. Ich kann Premium-Konnektoren anwenden, wenn ich den M365 Copilot erweitern möchte. Aber diese doofe Meldung, ja, du musst dann bald andere Lizenzkosten und so rechnen. Ja, aber dann sprich doch mal Klartext. Und guck doch mal, was auch Sinn macht für den Kunden und was auch attraktiv ist. Nicht nur für die Bude mit 10.000, 20.000 Leuten, sondern auch für das kleine KMU mit 100, 150 Leuten. Weil die können sich nicht $30 Copilot M365, nochmal irgendwie $20 SharePoint Premium, $15 Project und dann müssen sie noch, keine Ahnung, wie viel sind es, $200 für Copilot Studio, sich reinziehen. Das wird einfach zu viel. Das wird zu viel. Und dann hat Microsoft natürlich die Problematik mit der Skalierung. Und das habe ich wirklich vermisst an der Build. Und das vermisse ich auch im Copilot Studio.
Was meinst du mit Skalierung?
Ja, Microsoft möchte ja so viele Lizenzen wie möglich verkaufen. Das ist ja das Sinn und Zweck, so verdienen die ja ihr Geld.
Genau.
Wenn sie aber die Lizenzen so aufbauen, dass sie nur die großen Konzerne nutzen können oder sich leisten können, dann bleibt hinten dran der Skalierungseffekt aus.
Ja, das stimmt. Nutzen kann es ja schon quasi jeder. Aber es ist ja auch jeder gerade aktuell gezwungen, und das ist das Feedback, was wir ja auch sehr häufig bekommen, dass das direkt für ein Jahr gekauft werden muss. Ne? Und in diesem ein Jahr musst du natürlich trotzdem erstmal, ja, du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, damit du eben das Geld, was du ausgegeben hast für die Lizenz, auch quasi optimal nutzt. Ist ja auch sinnvoll. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, das immer auf jährliche Abrechnung zu haben.
Also diesen Einwand habe ich jetzt von keinem Kunden gehört.
Echt nicht?
Nein. Weil wenn, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. In der Schweiz, wir sind sehr, sehr vorsichtig mit unserem Geld. Wenn wir uns was kaufen, dann haben wir vorher Abklärung getroffen und gesagt, okay, auch wenn es nur zwei Leute sind, die ausgerollt werden, wir rollen es aus. Und dann planen wir es auch für ein Jahr. Also in der Schweiz habe ich jetzt diesen Einwand noch nicht gehört. Wenn sich jemand entschieden hat, die Copilot-Lizenz zu kaufen, weil sie sich einen Mehrwert davon erhoffen, weil sie sich einen Wettbewerbsvorteil auch auf ihrem Markt daher hofften, dann machen sie auch diese Jahreslizenz. Und eigentlich ist das ein sehr, sehr sinnvoller Move von Microsoft. Weil die Leute, weil sie ja kaufen, müssen sie sich damit auseinandersetzen und müssen irgendwie schauen, hey, wie kriege ich den Return on Invest da irgendwie rein? Und das enabelt natürlich wieder Partnerfirmen, wie ihr oder wie wir sind, wo ich arbeite, Workshops anzubieten, zu skalieren, Copilot den Leuten näher zu bringen, weil es sieht zwar einfach aus auf den Videos, aber es ist es nicht.
Genau.
Und da braucht sehr, sehr großen Wissensaufbau innerhalb der verschiedenen Unternehmen und auch innerhalb der Partner. Und daher sehe ich es nicht so, also eben, ich habe das jetzt noch nie gehört, dass das ein Issue war. Weil wenn man sich auf diese Reise begibt, dann begibt man sich auf diese Reise. Und sonst die Testlizenz hast du ja bei Copilot Studio. Was sind es, 30 oder 60 Tage? Da kannst du ja.
30 Tage Copilot Studio.
Ja, es war mal 60.
Ich glaube, wir haben es 30 Tage genutzt gehabt, das stimmt. Ja. Spannend, also richtig der Einwand. Ich habe gerade mal überlegt, ich habe diese Gespräche geführt und sehr häufig ist es ja so, sag mal, der Optimalfall ist ja, wenn sich eine Firma mit diesem Thema Generative AI beschäftigt, dann hast du ja auch sehr häufig quasi, dass sie da sagen, hey, komm, wir müssen ja eine komplette KI-Strategie machen. Lass uns mal gucken, wo fangen wir an, was haben wir, wo stehen wir und zack. Und danach wird sich eben für Lizenzen entschieden. Was Microsoft ja aber die letzten Monate, sage ich mal, oder fast schon letzte Jahr gemacht hat, ist, dass sie wie immer über das Tool gegangen sind. Das heißt, die gehen raus und sagen, hey, schau mal, wie geil unser Tool ist, kauf das doch mal. Und wir haben diese Unternehmen kennengelernt, die eben dann gesagt haben, wir haben für unsere Abteilung mal Copilot einfach mal lizenziert, 10 Lizenzen. Und ja, wir haben es angeschaut, wir finden es doof. Das sind diese Kunden, die ich meine, ne? Also wo ich gesagt habe, das sind die sagen, jetzt müssen wir uns ein Jahr daran quasi binden. Weil dann kommen wir ja rein und sagen, ja, okay, hättet ihr mal vielleicht mit uns beispielsweise oder mit einem anderen Partner einfach mal von Anfang an ganz kurz einen Schritt zurückgegangen und das Ganze ordentlich aufgeplant, wäre es vielleicht nicht passiert, ne? Also das ist aber aus meiner Sicht, das passiert deswegen, weil eben dieses Copilot als Tool verkauft wird und nicht als Lösung.
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ich habe genau das Gegenteil gehört. Ich habe von den Kunden gehört, oh shit, wir merken, dass unsere Data Governance nicht gut ist. Wir merken, dass unsere Vorbereitung nicht gut ist. Wir müssen aufräumen. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, weil wir haben die Lizenz gekauft. Was machen wir jetzt? Und dann stellt sich immer die Frage, ja, investiere ich jetzt in ein Data Governance Projekt und lasse ich Copilot links liegen? Investiere ich in Copilot und lasse die Data Governance links liegen? Weil meistens hast du die Ressourcen nicht für beides. Und ich glaube, Ferdi Lethenölers, genau, der hat den Post gemacht auf LinkedIn, hat gesagt, ich find's geil, wenn man probiert. Erst probieren geht vor studieren. War sein Post, glaube ich. Und ja. Der war ziemlich gut. Also wir haben jetzt gemerkt, dass es in die falsche Richtung geht oder dass es jetzt nicht geklappt hat beim Co-Pilot, dass die Leute frustriert waren. Aber genau um das geht's. Weil durchs Probieren merkst du dann, okay, wo muss ich dran schrauben? Und ich sag immer, Teams ist genau dieses schlechte Beispiel von mangelnder Vorbereitung. Und mit Co-Pilot haben wir genau diese Chance, diesen Fehler nicht wieder zu begehen. Und wenn du Lizenzen gekauft hast, dann verpflichtest du dich als Unternehmen fast dazu, dass du auf deine Datenqualitäten, auf dein Datenmanagement achten sollst und dich parallel zum Betrieb von Copilot KI ready machst.
Ist super spannend. Ich wünsche mir, dass alle Kunden so sind wie was du gerade beschreibst. Also ich sehe alles beides, ne? Also ich sehe.
Also die Kunden kackt an, gell? Also verstehe mich nicht falsch. Die kommen nicht an und sagen, hey, geil, jetzt machen wir Data Governance. Nein, die merken es und die sagen, oh, okay, jetzt haben wir ein anderes Problem aufgemacht. Jetzt merken wir, was das bedeutet.
Genau.
Ob sie dann investieren oder nicht, ist dann die andere Frage. Meistens investieren sie nicht, aber sie schauen es aus diesem Blickwinkel an.
Ja, also ich sag mal, es ist ja auch relativ easy, ne? Also diese 28 Euro oder 30 Euro Lizenz für Copilot, das kriegt man ja mittlerweile ganz, ganz genial verkauft, dass du das ganz schnell wieder rein hast.
Ja, aber absolut.
Um es eben so extrem effektiv nutzen zu können, wie man sich's wünscht, ist eben noch dieser ganze Batzen Vorarbeiten der Regel notwendig. Ja. Je nach Stand, die Firma hat. Wenn du heute in eine Firma reinkommst, die einfach mega krass aufgestellt ist, digital, schon immer auf Data Governance geachtet hat, wo auch nichts aus Versehen geteilt wird, hey cool, aktiviert die Lizenzen und have fun. Ne? Aber ich sag mal, die Realität zeigt eben, dass das nicht so viele Kunden sind, die so aufgestellt sind.
Ja. Meistens sind das eben genau diese Success-Story-Kunden von Microsoft. Diese großen Konzerne. Meistens sind das die sind schon super aufgestellt, die lassen Copilot laufen und 80% jubeln. Den Mitarbeitenden, 80% der Mitarbeitenden jubeln, wenn sie Copilot nutzen, weil eben alles im Hintergrund bereit ist.
Das stimmt. Wie wir es letztens schon besprochen hatten, wo wir über die über dieses Worktrend Index gesprochen hatten.
Genau. Und über Change haben wir noch gar noch nicht gesprochen.
Lass mal außen vor, damit du nicht. Aber vielleicht, weil du gesagt hast, was hat mich so gecatcht bei dieser Bild? Das ist das Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Copilot Studio. Was ich aber wirklich nicht schlecht fand, und das ist, glaube ich, einer dieser Tools, die erst im Laufe des Jahres irgendwann veröffentlicht werden, ist dieses Copilot Teams oder Teams für Copilot.
Team Copilot,
wie man es auch immer nennt. Ne? Das hat mich total gecatcht. Ne? Also, also das und ich glaube, ich habe es die Woche bei Pascal Brunner im LinkedIn gelesen, dass du eben auch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon live ist, ich glaube, es ist sogar schon live, dass du jetzt auf, für mich bestimmt gerade Dinge, aber der hatte die Woche geschrieben, dass du auf Termine, die du bekommst, ist vielleicht für größere Konzerne noch ein bisschen wichtiger als für uns kleinere aktuell, kannst du eben nicht nur Ja und Nein sagen oder vielleicht, du kannst sagen Follow. Das heißt, ich folge diesem Meeting und lass mal eine Transkription für dieses Meeting starten und ich gucke dann später rein, was die Ergebnisse sind, so nach dem Motto, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
Ja und nein. Also das Follow, das ist eine Outlook-Funktion, die wurde im Message Center, glaube ich, vor 4 Wochen oder so angekündigt. Das habe ich auch geteilt. Mhm. Die Idee ist, dass der Organisator dann sieht, okay, ich möchte followen. Oh, ich kann nicht teilnehmen, aber ich möchte gerne informiert bleiben. Das heißt, der Organisator kann dann Meeting-Artefakte wie eben beispielsweise eine Transkription, Zusammenfassung etc. Dieser Person, die followen will, zur Verfügung stellen. Aber nicht automatisch. Es ist ein anderes RSVP in dem Sinne. Aber ich muss schauen, vielleicht ist es eben so, dass Copilot das automatisch macht. Ich habe gemeint, nicht.
Jetzt bin mir nicht sicher. Also ich habe da zwei Dinge jetzt, glaube ich, auch vermischt, ne? Weil das hat mich gecatcht, diese Geschichte, und dieses Thema Team Copilot hat mich eben auch gecatcht, ne? Ja. Eben, sage ich mal, dein, dein Sparring-Partner in Meetings, dein Sparring-Partner in Projekten, was auch immer. Das fand ich schon cool, dass du irgendwie vielleicht, also die hatten, glaube ich, ein Teams-Meeting zum Beispiel gezeigt, dass du quasi einen Organisator, also Co-Pilot als Organisator mit reinnehmen kannst und er quasi so das Timeboxing für dich machen kann, er für dich die Notizen übernehmen kann und dir auch einen Hinweis gibt, hey Leute, ihr diskutiert schon viel zu lange über das eine Thema, geht mal zum nächsten. Also ist ja Timeboxing.
Genau. Genau, ja, das ist so. Das ist der Team Co-Pilot. Du kannst ihn ja auch in Gruppenchats hinzufügen. Also es ist nicht nur dein persönlicher Assistent in dem Sinne, sondern du kannst ihn in Gruppenchats hinzufügen, dass er mit dir interagiert auf Basis von geteilten Dokumenten beispielsweise und so weiter. Er übernimmt die Aufgaben im Planner, weist die zu, verschiebt die in den verschiedenen Buckets rein und so. Das ist schon cool. Dort einfach auch die Limitation, was mich einfach wieder gestört hat, oder? Es ist noch nicht mal im Preview. Also das Preview kommt im Verlaufe dieses Jahres. Ja, bravo. Supergeil. Hat jeder Freude. Ich persönlich hab eher die Erweiterung des Team, also ich weiß nicht, ob es Team Co-Pilot ist oder einfach Co-Pilot von Microsoft 365, die ja noch in Entwicklung ist. Also das ist ja noch gar nicht irgendwie im Preview verfügbar oder es wurde noch keine Zeitachse genannt. Das hat mich noch ganz, ganz stark gepackt. Also dass der Co-Pilot als KI-generierte Person im Meeting teilnimmt. Also du siehst wirklich die Person. Mhm. Du kannst mit dir sprechen. Du kannst den Bildschirm teilen beispielsweise und sie sagt dir dann, oder sie gibt dir dann Insights zu diesem Bildschirm oder wenn du eine Frage hast oder so, Daten analysieren aus dem Excel zum Beispiel. Das ist dann auch wieder GPT-4o, einfach personifiziert. Und das hat mich auch gepackt, dieser Ausblick.
Ja.
Und im Co-Pilot kann ich absolut verstehen, dass dich das gecatcht hat. Das hat auch mich gecatcht.
Und vielleicht noch so als letztes Thema noch dieses Co-Pilot for SharePoint, ne? Also, dass du quasi, ja, was ist das, Low-Code, No-Code, im SharePoint heraus quasi dir deine Co-Pilots erstellen kannst, das fand ich natürlich auch nicht schlecht, ne? Wobei ich eigentlich gesagt habe, wenn wir hier diese Firma gründen und uns auf das Thema KI stürzen, dann lassen wir jetzt SharePoint mal hinter uns. Und jetzt kommt sowas wieder.
Kannst du mir bei diesem Feature etwas erklären? Ich weiß nicht, ob ich komplett auf der Leitung stehe, weil ich habe das konzeptionell nicht ganz geschnallt. Du kannst ja jede SharePoint-Seite kriegt einen Co-Pilot. Also das heißt, du kannst aus jeder SharePoint-Seite verschiedene Dokumente anwählen und du kannst dir daraus, aus diesen Datenquellen, einen eigenen Co-Piloten bauen. Das ist ja der Hintergrund. Okay. Meine Frage, die ich mir gestellt habe oder wo ich nicht ganz geschnallt habe, der Co-Pilot von Microsoft 365, der groundet ja in SharePoint-Daten. Also wofür genau brauche ich diese Funktion? Da blicke ich noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob ich auf der Leitung stehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe auf der Leitung.
Naja, du kannst ja in den SharePoint-Seiten quasi dir dann quasi so ein Bot quasi hinterlegen oder kannst sagen, hier liegen jetzt meine Daten nur dediziert nur für diesen Anwendungsfall. Also ich sag mal, das Grounding von Copilot vor M365 ist für mich nochmal ein Stück weit was anderes, als wenn ich sage, du hast nur diese eine Site-Collection, die dir als Datenquelle dient. Vielleicht habe ich da auch noch nicht so richtig hinterstiegen.
Ja, okay, gut, aber wenn du richtig promptest und sagst, nimm als Quelle diese Site-Collection, hast du ja dasselbe Ergebnis, oder nicht?
Das stimmt.
Also, ich frage mich, ob ich da auf der Leitung stehe. Weil was natürlich cool ist, ist, dass dir aus SharePoint, wenn du diese Daten anwählst und mit No-Code eigentlich einen Co-Pilot baust, kannst dir sagen, hey, ich möchte zusätzliche Datenquellen anbinden oder zusätzliche Action oder Triggers hinzufügen. Dann öffnet es dir aus SharePoint direkt den Copilot Studio. Und dann kannst du es erweitern. Das ist dann wieder ein Use Case. Wir sagen, okay, du kannst diese spezifische Site-Collection noch zusätzlich erweitern mit CRM oder mit ERP-Daten zu diesem Produkte-Launch. Das Beispiel war ja irgendeine Rakete, dass da gebaut wird oder so. Und wenn du da im ERP noch die ganzen technischen Daten und was weiß ich noch drin hast und Historie von diesem Produkt, das du da lancieren willst, dann macht das natürlich Sinn. Dann ist der Use Case da. Aber rein von SharePoint-Daten einen Co-Pilot zu bauen, damit ich für diese Site oder diese Site-Collection einen dedizierten Co-Pilot habe, würde ich sagen, nee, da promptest du falsch. Dann machst du es lieber mit dem Prompt.
Also du musst vielleicht, glaube ich, den Teamgedanke von SharePoint hier sehen. Also SharePoint als Kollaborationsort macht dann natürlich wieder viel mehr Sinn. Ne? Also, dass du jetzt quasi.
Ja, absolut.
Hey, hier ist unsere Arbeitsgrundlage und wir haben eben mal unsere Arbeitsgrundlage erweitert quasi, damit du eben auf allen Daten, mit allen unseren Projektdaten quasi chatten kannst.
Wahrscheinlich, also, ist das der Use Case, dass man sagt, okay, du kannst zwar eben spezifisch, wenn du es jetzt nicht übers Prompting machst, dann machst du es mit einem spezifischen Bot, also mit diesem Copilot jetzt für diese Seite, diese Set Collection, aber du hast die Möglichkeit, den nativ zu erweitern in Copilot Studio. Und ich glaube, das ist der coole Case, oder dass du spezifisch für diesen Anwendungsfall oder für dieses Thema zusätzliche Datenquellen hinzufügen kannst, zusätzliche Trigger und Actions hinzufügen kannst über Copilot Studio. Das ist wahrscheinlich der Use Case. Und sonst da draußen, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr nach einer Stunde noch die Ohren noch dran habt, dann gerne Feedback an uns. Also mich würde es riesig Wunder nehmen, was ihr für Anwendungsfälle da seht. Mit dem Copilot in SharePoint, also der Copilot in den SharePoint Sites, diese Weiterentwicklung. Das würde mich wundern nehmen, weil ich glaube, wir stehen beide ein bisschen auf der Leitung. Außer es ist wirklich so, wie wir es jetzt besprochen haben.
Ich frage morgen Fabian nochmal, aber ich glaube wirklich, es ist sind diese zwei Wege. Eben von du chattest private mit gegroundeten Daten versus du hast einen Chatbot, der nur diese Daten zur Verfügung hat quasi. Das ist, glaube ich, einfach die zwei Wege, die du betrachten musst. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich denke, das ist es.
Ja, Fabian hat es ja auch geschrieben, dass es ein paar Use Cases gibt, die er noch spannend findet. Also gib mir doch mal privat dann mal Feedback. Nimmt mich wunder, was er dazu meint.
Mach ich. Lass uns mal die Folge abkürzen jetzt. Abkürzen im Sinne von beenden für heute. Du merkst, wir können tatsächlich, glaube ich, einfach tagelang durchquatschen über diese Themen. Es ist einfach total spaßig. Das ist so. Und vielleicht nochmal Recap von deiner Frage vor 14 Tagen, wo du gesagt hast, wie lange dauert sowas? 15, 20 Minuten?
Genau. Pustekuchen.
Aber vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an mir. Ich glaube, die Leute kommen einfach nicht raus, wenn ich anfange zu quatschen oder so. Das kann passieren.
Ja, ich quatsche auch gerne mit dir. Also es ist ja wirklich spannend, was wir da besprechen. Von daher, alles gut.
Ja, wunderbar. Das nächste Mal, glaube ich, übrigens Quatschmöglichkeiten, also im Podcast und eben auf den AI-Summit von der M365 Summit.
Genau.
Da gibt es nämlich wieder gibt es einige Sessions, wo Fabian und ich unterwegs sind. Wir haben einen Workshop auf dem AI-Summit. Wir haben, glaube ich, an dem ersten Tag ein oder zwei Vorträge, ich glaube zwei sogar, weil wir die AI-News wieder machen. Und am zweiten Tag gibt es sogar wieder am ersten Tag gibt es auch den Expert Circle, wo, ich weiß nicht, bist du wieder mit dabei?
Also ich habe eine Session, ich schaue mal kurz rein, ich habe eine Session um 11 Uhr, Thema Data Governance mit Copilot.
Oh, sehr cool.
Im Expert Circle ist noch niemand drin, ich weiß nicht, wen die da nominieren.
Oh, jetzt habe ich bestimmt schon geteasert, aber gut, wenn ich die Folge veröffentliche, ist es vielleicht schon.
Also ich habe noch nichts gehört, aber vielleicht kommen sie noch auf mich zu. Ja, genau, das ist am 11. Juni, in fast 14 Tagen, genau. Ja. Kommst du eigentlich auch nach Mainz?
Ja, in Mainz bin ich dabei. Wir sind sogar Sponsor, glaube ich, also ein Startup-Sponsor.
Ja, cool. Ja, ich bin auch dabei. Ich habe letzte Woche Zusage bekommen, auch eine Session zu machen. Ich habe auch noch einen Workshop eingereicht, mal gucken, ob das noch was wird. So Use Cases, Prompt-Bibliothek entwickeln und so für Copilot, das wäre auch noch cool. Aber mal gucken. Ja, nee, wir sehen uns sicher. Und ja, danke fürs Zuhören an euch alle da draußen.
Ja, vielen Dank. Und einen schönen Sonntagabend. Wenn ich veröffentliche, ist es wahrscheinlich Dienstagabend, aber trotzdem einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, dass Montag nicht so viel im AI-Umfeld passiert, aber das ist ja gerade immer wie so ein Dauerraketenstart fühlt sich das an. Ne?
Oh ja. Wie ich in meinem Blogbeitrag geschrieben habe, Innovation in Höchstgeschwindigkeit, so kommt es mir vor.
Das stimmt. Ein Glück habe ich noch das Alter, wo ich noch einigermaßen mitbekomme.
Hey Thorsten, hat Spaß gemacht.
Jo. Ciao, Fabio.
Ciao. Ciao.